Wenn Michal doch das Vaterherz Gottes erfassen könnte. Wir müssen nicht, wie eine Geschichte weitergegangen ist mit Michal. Michal, eine Tochter von Saul. Wir haben den Haupttext aus 2. Samuel 6. Er braucht aber auch den Stellen, um ihren Vater Saul ein bisschen genauer beschreiben und auch müssen feststellen, wie da Zusammenhänge sind, wie das Vaterbild, das sie überkommen hat von ihrem Vater Saul, sich auf ihr Leben übertragen hat. Vaterherz Gottes. Etwas Wichtiges, darum habe ich das Thema gewählt und werde mich weiter beschäftigen. Und es gibt wahrscheinlich noch in lockerer Form, wenn ich dran bin, andere Predigten über Gott als Vater. Jesus lehrt ja, zu beten, unser Vater, und das ist ja auch schon ein Begriff im Alten Testament, und das Judentum kennt Gebet, wo mit unser Vater anfängt. Was für ein Bild von dem Vater haben wir? Wenn wir ein positives Bild haben von Gott als Vater, können wir ihm voll Vertrauen fühlen, uns geborgen. Aber wenn das angeknackst ist, ist das wie ein angstvolles Misstrauensverhältnis. Wir können begeistert sein von unserem himmlischen Vater. Oder die ganze Frömmigkeit, da kann nur pflichtbewusst sein. Wir können einem vertrauensvollen Vater unser Leben voll hingeben, seine Nähe suchen. Wir können aber immer auch, wenn wir nicht recht wissen, wer der ist und überall auf unserem Schlusshaus einen Grind haut, oder? Auf Sicherheitsdistanz gehen. Also ich spüre schon jetzt, das hat mit unserem Leben zu tun. Das Vaterherz Gottes. Bevor wir im zweiten und dritten Punkt dann jetzt eben auf die Michal, ihren Vater Saul und den David zu sprechen kommen, zwei Texte jetzt aus dem Neuen Testament, die uns noch mehr ein bisschen zeigen, in welchem Fragestellung oder Schwierigkeiten wir Menschen auf dieser Welt sind. Als erster Gliederungspunkt, wir haben menschliche Worte. Und die menschlichen Worte, die befähigen uns zum Denken. Wir haben menschliche Erfahrungen. Und aus dem heraus können dann auch natürlich Vorstellungen entstehen, wer Gott ist. In 1. Petrus 1, Vers 8, da sagt der Petrus, wenn es zum Beispiel ums Thema Freude geht, dann ist es wie zwar eine begeisternde Freude, natürlich schon Freude an Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen, oder? Überwältigend, aber wörtlich heisst es unaussprechlich. Freude ist kein Fremdwort, oder? Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Erfahrungen mit Freude. Aber was ist es eigentlich, die göttliche Freude? Was ist eigentlich Freude über Jesus? Und da fehlen uns die Worte. Es ist unaussprechlich. Und wenn wir es probieren zu definieren, dann kann es sein, dass man es eben schon falsch definiert. Oder eine andere Stelle aus dem Neuen Testament ist Epheser 3, 14 und 15, der Start von einem Gebet von Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Also da wird jetzt Gott wirklich als Vater angeredet. Aber es ist da die andere Reihenfolge. Gott ist Vater und ist ein ganz anderer Vater, wie wir Väter auf der Welt erleben und selber Väter, je nachdem, sie sind. Gott hat von seiner Beziehung zum Vater geredet. Ich hatte sicher keine schlechte Beziehung zu meinem Vater. Ich bin wirklich daheim aufgewachsen. Natürlich dazu mal, es war halt die ganz klare Rollentrennung. Die Mutter daheim hat das Kind geschaut. Der Vater im Büro Samstag noch gearbeitet und neben den Verdiensten am Samstagnachmittag oder am Sonntag, oder? Also eher einer, der gesorgt hat für das Wohl. Es war ja schliesslich Nachkriegszeit. Für das materielle Wohl, da musste ich mir nie Sorgen machen, haben wir jetzt etwas auf dem Teller? Aber ich habe nie gespürt, wie er fühlt. Ja, wie er damit zum Beispiel umgeht, was mit 3-Jährigen, als ich 3-jährig war, herausgefunden haben, dass es da eine Sehbehinderung vorhanden ist, die dann zu einer Erblindung führt. Wie geht es so Menschen, oder? Also, es gibt Kinder, die kein Gehör finden, keine Aufmerksamkeit finden. Ich weiß nicht, welches Vaterhaus oder Elternhaus du gehabt hast. Aber da kommen gewisse Sachen über, wo mir nachher sagen, vielleicht unbewusst, ist echt der himmlische Vater auch so? Sorgt er wirklich? Geht er auf meine Gefühle ein? Geht er darauf ein, wie auf meine Stärken und Schwächen? Weiß er das überhaupt? Oder bin ich nur eine Nummer? Also der Vers sagt uns, lernet aus der Bibel heraus, wer der himmlische Vater ist. Er ist Standardbild, wo wir uns ausrichten sollen. Wir Menschen sind unvollkommen und das liegt einfach in der Sache der Natur. Ich will das noch weiterziehen. Wir können von Gott nur in menschlichen Worten reden und auch in menschlichen Bildern. Und von dort her transportieren wir oder projizieren immer wieder auch unsere Erfahrungen mit Menschen über. Da ist ein Bild im Verhältnis Jesus zu uns Christen, zur Gemeinde von Bräutigam und Brut. Ja, was macht jetzt ein Mensch damit, wo die Ehe in Bruch gegangen ist, wo es so viele Verletzungen gegeben hat, dass es auseinandergegangen ist, wo man einander nicht mehr verstanden hat, wo man einander statt Liebe nur noch Kampf gezeigt hat, wo die ganze Ehe ein Machtkampf geworden ist oder wo der Partner eine Besserung gefunden hat, man ist stehen geblieben. Ist jemand anderes bevorzugt worden? Oder ein Treuebruch? Ist echt Gott auch so einer, der seine Lieblingsfrau, Lieblingsgotteskind hat? Ja, Jesus selber, wo er dann redet, er ist der gute Hirte. Sag du, es gibt noch andere Hirten, die für seine Schafe schauen. Und ein Hirte sollte ja schauen, dass die Schafe zu fressen haben und dass sie geschützt sind vor Gefahren. Aber da gibt es Mietlinge. Oder heutzutage übersetzt, es gibt angestellte Hirten. Und ich denke, die den Engel an der Weihnachten erlebt haben, so, das waren Angestellte. Die haben einen Lohn bekommen für das, dass sie für die Schafe schauen. Und wenn es dann Herd auf Herd geht, oder? Also wer lässt es leben? Wenn der Wolf kommt, oder? Ein Schaf oder der Hirte, dann ist klar, dann rennt der Angestellte davon. kommt dann vielleicht für den Monat keinen Lohn über, oder? Aber er lebt wenigstens noch. Und sonst nützt mir der Lohn auch nichts, oder? Also, das spielt auch eine Rolle. Und darum sagt Jesus, ich bin nicht so einer, der davor rennt, wenn es Herd um Herd geht. Oder da haben wir das Bild vom Herr und vom Knecht und vom Diener. Nehmen wir nur mal in die heutige Arbeitswelt, oder? Wenn man, das ist ein Herr, das ist der Boss, der Chef, der befiehlt. Aber ist ja klar, oder? Er hat seine Renditen, seine Provisionen, oder? Seine Boni, die er will einstreichen, oder? Ihm geht es ja nicht unbedingt ums Wohl vom einzelnen Mitarbeiter, der meisten, oder? Sondern man spürt, dem geht es um die Wirtschaft und die Wirtschaftlichkeit. Der hat Launen, die er einmal auslässt und trotzdem, wir sind abhängig. Ist jetzt einfach Gott so ein Herr, so ein Chef, der einfach schaut, dass sein Reich bauen wird? Wenn man einfach ein paar Tausend um, ist ja gleich, oder? Hauptsache sein Reich und er ist König. Und wer ist der Gott? Also einfach, ich spüre, dass in all dem, was die Bibel als Vergleich sagt, eine gewisse Tücke ist. Und wir müssen genau in der Bibel anhören und nicht einfach unsere Erfahrungen hineinspielen lassen. Auch unbewusst nicht. Wer ist Gott? Gott ist anders. Im zweiten Punkt also geht es jetzt um die Michal. In der Begegnung das erste Mal, wo wir da haben, in 2. Samuel 6. Da ist Vers 14 und also einfach, das sind die meisten Verse aus dem 2. Samuel 6. Da ist ein schönes Fest im Gang. Bundeslade geklaut worden von den Philister. Kommt wieder in Davidstadt. Der Tempel aus Stein wird erst durch Samuel gebaut. Aber es gibt die Stiftshütten, aber dort hat es noch keine Bundeslade drin. Also das Zeichen vom Bund, das Zeichen, das sie durch die Wüste durchgetragen haben, das Zeichen von der Treue von Gott, das Zeichen von der Gegenwart von Gott, ich bin mit meinem Volk. Und da ist jetzt der König David auch dabei. Und er ist begeistert. Begeistert, Jesus kommt in meine Stadt, dort, wo ich wohne, in Davidstadt. Das ist ein bisschen unterhalb vom heutigen Jerusalem. Sind sie jetzt am Ausgraben da, Davidstadt. Dort kommt jetzt Gottes Gegenwart, die Bundestreue. Dort. Und er ist begeistert und er freut sich darüber. Aber dann, als das Michal gesehen hat, oder? Die Tochter Sauls, die hat aus dem Fenster rausgeschaut. Hat sie einfach gefunden, sie fand es unpassend, dass der König zur Ehre des Herrn im Tanz herumwirbelte. Es mag ein bisschen sein, dass das jetzt vielleicht auch nicht ganz unser Stil gewesen wäre, okay, aber lassen wir die Stilfrage, oder? Aber das ist ein Ausdruck jetzt von der Freude. Ein Oriental hat sich das sicher auch ein bisschen anders Ausdruck gemacht, das auch heutzutage so. Also einfach so, da ist Freude, das ist Begeisterung. Das ist Gottes Bild vom David. Gott ist treu. Aber das hat Michal gar nicht nachvollziehen. Das ist unpassend. Also, wie kannst du auch dich über einen Gott, den du nicht siehst, freuen? Und da kommt jetzt einfach so Kiste mit ein paar Stängel dran, oder? Und wie kannst du dich so freuen? Sie hat keinerlei Bezug zur Freude an Gott, zur Freude am Herrn, wo die Stärke ist. Man könnte nur vermuten, was das liegt. Und natürlich wird das nicht ausdrücklich gesagt. Ich denke, das liegt an ihrer Vergangenheit. Sie ist eine Tochter vom Saul. Der Saul ist der Vorgänger von David. Sie hat an dem Saul erlebt, wie jähzornig der werden kann, wie eifersüchtig, wie es da um Morddrohungen geht. Einfach wie der Vater ist und wie vielleicht auch Gott so kann sein. Da hat zum Beispiel, wenn man jetzt eben zurückblendet in 1. Samuel 18, also jetzt das ganze 1. Samuel-Buch rein, da war David noch nicht König gewesen. Im 17. Ist dann David und Goliath so, das ist so um diese Zeit, um eine ganz Anfangszeit jetzt von der Geschichte von David. Der Saul hat dem David seine Tochter mehr abversprochen. Am Tag von der Hochzeit hat er die einfach einem anderen gegeben. Ja, jetzt hat David einfach keine Frau jetzt gehabt, oder? Natürlich war es dann das Positive, dass die jüngere Schwester, das hat er dann gespürt, doch Michal, Sauls jüngere Tochter, hatte David lieb gewonnen. Ja, das ist jetzt in dem Fall jetzt nicht nur eine Zweckehe gewesen, eine politische Ehe, sondern eine Verheiratung, wie es auch heute noch einfach so gibt. Sondern das ist sogar aus Liebe. Aber das hat eigentlich das auch gar nicht berücksichtigt. Er hat dann einen Brutpreis ausgehandelt. Bring 100 Philister um, oder? Das ist der Brutpreis. Mit dem Hintergedanken, irgendwann David gegen 100, oder? Dann macht der Zweite, oder? Irgendwann lässt er das Leben, oder? Wird er umgebracht, oder? Also, ich muss selber nicht meinen Rivalen, den David, umbringen. Der wird von den Philister umgebracht. Das war so sein Gedanke, sein heimlicher Plan, den er da verwirklicht hat. Also, Michal hatte einen Vater, der zwar gemerkt hat, die hätte David gern, aber es ist eigentlich gleich. Also, ist gleich. Wenn die nach einer frühen Witwe ist oder gar nicht heiraten kann oder einfach ihr Liebste verliert, ist doch gleich. Hauptsache, ich bin mein Rivalen los. Und so ist es ja dann weitergegangen, oder? Also, Michal hat dem David dann das Leben gerettet, wo der Saul wirklich einen Mordanschlag auf den David geplant hat, um ihn auszuschalten. Das war so ein bisschen der Führungsstil von Saul. Und dann hat er einfach, das lesen wir dann in 1. Samuel 15, hat er das dann, weil dann natürlich dann der David auf der Flucht war, oder? Hat er mir einen anderen gegeben, einen Palti, oder? Einfach, sie ist nach einem Zweck verheiratet worden mit einem anderen. Einfach so hin und her geschoben worden. Das ist der Vater von Michal. Und nachher eine ganz schwierige Frage, oder? Also eigentlich ist Michal die Frau von David. Und jetzt ist sie plötzlich noch die Frau von dem Baltis, so eine Dreiecksbeziehung rein. Und da lesen wir, er hat sie zurückholen lassen, David. Es hat dann dem Balti nicht gefallen. Das war dort auch eine Liebesbeziehung und nicht nur zweckmässig wahrscheinlich daraus geworden. Eine ganz schwierige Frage, wie man die jetzt hätte lösen können. Aber so ist sie jetzt gelöst worden. Aber für Michael hat es einfach bedeutet, man ist der Spielball. Und wie es einem selber geht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn jetzt Gott auch so ein Vater ist, kann man da begeistert sein, kann man da Freude zeigen? Wenn doch der Gott einfach so, der wird umjongliert. Man ist nur Nummern. Es geht eigentlich nicht darum, wie es einem geht, wie man mit dem fertig wird, was man selber fühlt und so weiter. Ja, also man spürt, wenn da nicht etwas passiert im Leben von dem Michal, an dem Vaterbild mit ihrem Vater Saul, und man wüsste es nicht, dann ist nicht gut. Gehen wir jetzt zum David weiter. Also das wäre der Ehemann vom Saul, der hätte jetzt müssen, Ehemann von dem Michal natürlich, der hat jetzt einmal eine Frau gehabt. Er hat sich gefreut, Bundeslade kommt. Und spürt dann später ganz klar, da hat sie keine Freude, wie er das so macht. Das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. Aber er kann das nachvollziehen. Die Freude. Jetzt ist Gottes Gegenwart präsent in Jerusalem. Und die Bundeslade sagt, Gott ist mein Verbündeter, Gott ist treu. Er ist ein treuer Vater, ein fürsorglicher Vater. Wir haben zwei Vers aus Psalm 63. Und das heisst ausdrücklich, der Psalm 63 hat der David geschrieben in der Wüste. Und er war 22 Jahre in der Wüste, nicht als Forscher dort, zum Wüste erforschen oder wie immer auch, sondern auf der Flucht vom Saul, um sein Leben zu retten. Also in der Wüste, es ist heiß, es hat es wenig. Es hat es wenig und er ist lieblos, ja, hasserfüllt behandelt worden, obwohl er nichts dafür kann. Der Saul hat sein Amt verspielt und der David ist zum König berufen worden. Da heißt da, denn deine Güte ist besser als das Leben. Deine Güte, Gott, Vater, das ist Lebensqualität. Mit meinem Mund will ich dich loben. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Er hat vielleicht immer noch ab und zu körperlich, physisch Hunger und Durst gehabt, aber einfach, das ist die Nähe, das ist die Sättigung. Das ist das Wahre. Und so ist das eigentlich der Prozess mit all dem, wo man vielleicht in einer Vaterbeziehung, Mutterbeziehung oder einfach in ganz anderen Beziehungen ihn vermisset. enttäuscht werdet, lieblos, verletzend, gleichgültig, unverständig, rücksichtslos behandelt werdet, das soll uns in die Frage treiben, Gott, was finde ich bei dir? Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Also wir lernen, dass es geheilt Gottes Bild, wenn das Michal überkommen, erfasst hätte, hätte ihr auch eine Begeisterung, eine Freude über Gott als himmlischen Vater ausgelöst. Auch wenn man eben die Freude wieder, die ist unaussprechlich. Man findet da kein Wort dafür. Gehen wir noch zum anderen, jetzt zum dritten Punkt. Da begegnen wir dem Stolz und der Menschenfurcht. Jetzt bei dem Michal und dann auch beim Saul. Da kommt jetzt eben der Zug auf Jerusalem, das Fest wird abgeschlossen, der David geht heim und wird begrüßt. Satirisch, verletzend begrüßt von dem Michal, seiner Frau. Der König von Israel weiß wahrhaftig, was er seiner Stellung schuldig ist. So satirisch, hä? Vor den Frauen seiner Diener hat er sich heute schamlos entblößt, wie es nur das niedrigste Gesindel tut. Sie hat ihn fertig gemacht. Sie hat ihn dort verletzen, wo er sicher, ja, ein Mann wird ja gut anstehen vor den Frauen, oder? Also, sie redet nicht einfach nur von den Dienern, oder? Sondern leck das Bild, das du abgegeben hast. Das ist nicht in standeswürdig. Das ist nicht einmal einem Diener würdig, oder? Nicht einmal Diener nennt es, sondern Gesindel. Hey, also, was denken die Leute? Du musst Fassung behalten. Du musst etwas gelten. Du bist König. Du musst Beachtung finden. Du musst dich gut darstellen. Haben wir nicht solche Gedanken in uns hinein? Was denken die Leute über uns? Ja, und wenn, dann könnt ihr uns ja verachten, auf die Seite legen, übersehen. Ihr ganzes Denken ist, ich bin Königin, Frau vom König, oder? Also, der kann sich nicht so benehmen, oder? Man muss irgendwie den Status können bewahren. Man muss es ansehen können bewahren. Und das Gleiche finden wir beim Saul auch. Jetzt wieder ins erste Samuel-Buch zurück, Geschichte zurück. Da hat Saul auf Befehl von Gott Samuel ist dort der Prophet war, der ihm das ausgerichtet hat. Kämpf gegen die Amalekiter, rot die aus. Das ist mein Gericht über die Amalekiter. Sicher noch gewisse Fragen für uns, die vom Neuen Testament her denken. Also einfach so Gericht und Menschen ausrotten. Viel Blut fließt da. Okay, lassen wir mal diese Frage und beschäftigen uns, wie jetzt der Saul damit umgegangen ist. Es war hin und her, weil sie haben zwar die Leute umgebracht, oder? Das sind jetzt nicht ja, das ist ein bisschen zu brutal, das machen wir nicht, oder? Aber sie haben die fetten Tiere, oder? Die gut gemästeten Tiere behalten. Man kann sie ja Gott opfern. Und Opfer sind immer opferfest gsi, oder? Der kleinste Teil hat da, ist Gott geopfert worden. Und alles andere, das hat man dann, riesige Grilladen, oder? Und ein riesiges Fest, oder? Es hin und her, bis denn der Saul muss eigentlich sagen, ich habe mich schuldig gemacht, bekannte er. Ich habe den Befehl des Herrn und deinen Anweisungen nicht gehorcht. Ich hatte Angst vor meinen Männern. Menschenfurcht, was denken die? Wenn ich ihren Wunsch nicht erfülle und sage, nein, ich setze den Befehl von Gott um. So passiert es jetzt. Er will seine Stelle können behalten, er will sein Ansehen können behalten. Er geht Kompromiss ein. Ein Teil ist erfüllt worden und ein anderer Teil nicht. Aus Angst. Gibt er erst nach einem längeren Gespräch zu. Der Saul hat Angst, sein Ansehen zu verlieren, seine Position zu verlieren. Also das Gleiche wie Michael jetzt da bei der Begeisterung über den Bundesladen, oder? David, du verlierst dein Ansehen, deinen Ruhm. Und der Samuel sagt, okay, indem dass du für deinen eigenen Ruhm gesorgt hast aus Menschenfurcht, verlierst ihn. Du verlierst Stellung als König. Aber natürlich, das hat er jetzt auch nicht ernst genommen, sonst wäre er zurückgetreten, oder? Er hat einfach den David umbringen von jetzt an, oder? Jetzt schauen wir noch, wie der David reagiert. Also jetzt hat er eben die Anschuldigung von der Michal. So benimmt man sich nicht. Das ist nicht stellungskonform. Also geht tanzen, oder? Nein, also so ein König, der kommt würdevoll daher schreitend. Du musst immer denken, was denken die anderen? Wieder zurück zu unserem Haupttext aus 2. Samuel 6. Aber David erwiderte, zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat seinem Vater und seiner Familie das Königtum genommen und mich zum Anführer deines Volkes Israel gemacht. Und deshalb will ich künftig zu seiner Ehre tanzen und springen. Und er bezeichnet sich als gering. Nicht einfach so, ich bin halt niemand. Er weiß, er ist ein berufener König. Aber er muss nicht kämpfen um seine Ehre. Er hat eine Berufung und sein Anliegen ist, Gott Ehre zu geben. Ein ganz anderes Gottesbild. Wir müssen nicht kämpfen vor Gott, dass er uns beachtet, dass wir seine Ehre verdient haben, dass wir das Ansehen verdient haben, dass wir bei den Menschen angesehen sind, sondern er wird schauen, dass wir auch vor Menschen geehrt werden und es geht darum, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung zu stehen, die zu fördern, ihn zu verherrlichen. Das hat der David gelernt. Wahrscheinlichkeit, 20 Jahre Wüstenzeit, das ist die Treue von dem Vater, der ihn durchgetragen hat. Ihm gebührt er, nicht meine Tapferkeit, meine Ausdauer, meine Schlagkräftigkeit, meine Führungsqualitäten. Nein. Vielleicht werden es nicht alle Frauen so gleich sehen wie er. Aber Menschen, und das denke ich, ist ein Prinzip, verehrt nicht unbedingt die Stolzen, sondern die, die echt sind und zu ihren Schwächen stehen können. Dann möchte ich noch abschliessen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir so ein Beispiel dürfen haben. Und unser Ziel ist, dass wir einfach dem Vater im Himmel unser Bild immer mehr so können, du deinen Geist verstehen, auch wenn es unaussprechlich ist und für uns gar nicht beschreibbar. Schenk du, dass du deinen Geist in unser Herz hinein. Du bist ein guter Vater. Du bist ein vollkommener Vater. Du bist anders. Natürlich sind wir deine Kinder. Und die Kinder haben zwischendrin das Gefühl, der Vater fängt an zu trötzeln und machen, oder? Das müsste doch anders gehen. Du erfüllst nicht unsere Wünsche. Du kannst uns selber auch enttäuschen. Du kannst selber uns Wege führen, die schwierig sind. Aber lern du uns bei dir geborgen zu sein, in deiner Nähe sicher zu sein. Lern du uns Begeisterung und Freude. Du hast uns in dein Herz, in dein Vaterherz eingeschlossen. Amen.